Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen an einem dieser Abende zwischen den Jahren hier im Radio. Eine besondere Zeit, die immer auch dazu anregt, über das vergangene Jahr nachzudenken. Das tun wir heute bei Fazit in Sachen Tanz und wir schauen auch auf das Serienjahr im deutschsprachigen Raum. Zwischendurch steigen wir dann in den Bauch eines trojanischen Pferds, in einer neuen multimedialen Performance des in New York gegründeten Posttheaters. Und dann schauen wir nach vorne. In unserer Reihe KI und die Kunst erzählt heute Illustratorin Regina Kehn, warum sie dem Einsatz von KI in ihrer Branche kritisch gegenübersteht. Heute noch wird von einem trojanischen Pferd gesprochen, wenn vor einem Gegenstand gewarnt wird, der erstmal harmlos erscheint, der aber eigentlich total gefährlich ist. Das kommt ursprünglich natürlich aus Homers alter Legende über den trojanischen Krieg. Und die Sage um das Holzpferd möchte jetzt auch das New Yorker Posttheater ins Hier und Jetzt holen mit einer multimedialen Performance namens Trojan Horse im kleinen Berliner Theater-Discounter unweit des Alexanderplatzes. André Mumot hat sich heute Nachmittag wortwörtlich in den Bauch des trojanischen Pferds begeben. Ich freue mich, dass er mich vor der Sendung hier im Studio besucht hat. Guten Abend, Herr Mumot.
Guten Abend.
Nur 12 Personen können bei dieser Vorstellung von Trojan Horse dabei sein. Wie hat denn der Einstieg in dieses Theaterstück funktioniert?
Ja, das war sehr aufregend, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil man von der Produktion eigentlich erstmal in so eine gespannte Stimmung versetzt wurde und auch ein bisschen gewarnt wurde. Es wurde nochmal darauf hingewiesen, jeder, der irgendwie Platzangst haben könnte, sollte lieber draußen bleiben. Es wird eng. Man befindet sich da in einem dunklen, engen Holzraum, der eben diesem Pferd entspricht. Man musste seine Handys abgeben und es wurde sogar ein Codewort vereinbart. Also für jeden, der dann doch irgendwann das Gefühl haben sollte, das wird mir hier zu viel, der sollte einfach Hilfe sagen. Dann würde jemand kommen und uns da rausholen. Da kriegt man schon so ein bisschen feuchte Hände, weil man denkt, oh Gott, was kommt denn da jetzt auf uns zu? Es war dann, um das vorwegzunehmen, jetzt gar nicht so beängstigend. Also die Produktion hat uns da gut betreut und hat, wie gesagt, für alle Fälle vorgebaut. Aber man ist dann tatsächlich in so einen Holzverschlag hineingeführt worden und der wurde dann auch verschlossen und es war relativ dunkel da drin. Und man ist eben auch darauf hingewiesen worden, wir, die Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt die griechischen oder wie es richtig heißt, die achäischen Soldaten und wir müssen ganz still und leise warten, bis unser Moment gekommen ist, wo wir eben Troja angreifen sollen.
Also die 12 Personen sind sozusagen in der Rolle dieser Krieger. Was passiert dann, wenn die 12 Personen im Bauch sitzen?
Dann passiert eine ganze Menge. Also vor allen Dingen ist es so, dass wir als Zuschauerinnen und Zuschauer gehört haben, was geht draußen vor sich, also außerhalb des Holzpferdes. Da hören wir dann die verschiedensten Stimmen von den Performerinnen und Performer, die also tatsächlich vor diesem Holzverschlag stehen. Wir bekommen auch aufgezeichnete Stimmen zu hören und die erzählen uns vor allen Dingen erstmal, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden. Also da wird die Sage des Trojanischen Krieges eigentlich für uns nochmal auf eine etwas entspanntere Weise zusammengefasst. Da gibt es einen etwas lockeren, gegenwärtigen Tonfall, aber es wird erzählt, was da jetzt eigentlich passiert. Es werden ziemlich viele historische Namen genannt aus dieser Sage, aus dem Mythos auch. Das muss man erstmal sortiert bekommen, weil man ja in diesem dunklen Kasten sitzt und niemanden vor sich sieht. Und dann wird es aber auch sehr visuell. Da öffnen sich lauter kleine Schlitze, wenn sich dieses Pferd zu bewegen scheint und wir sehen so kleine Bilder von Landschaften an uns vorbeigleiten. Es ruckelt ganz viel, es wird ständig dagegen gehämmert, gestoßen, es werden so Pfeile reingestoßen in diesen Pferdekörper, um eben zu überprüfen, ob da wirklich niemand drin sitzt. Und dann gibt es einige sehr beeindruckende Momente, wo auch die Performerinnen und Performer selber in Erscheinung treten. Zum Beispiel in einer sehr beeindruckenden Stelle, wo plötzlich die Decke, die über uns ist, als Plexiglasdecke erkennbar wird und eine Tänzerin zu einer sehr beeindruckenden musikalischen Performance plötzlich erst als Schattenriss und dann als erkennbarer Mensch über unseren Köpfen tanzt. Das hat sich so angehört.
Komm doch heraus und küsse mich.
Für mich ist das Musik, die eher so einen düsteren und beklemmenden Ausdruck hat. Das Posttheater hat in der Ankündigung so recht ambitioniert davon gesprochen, gewohnt maximal immersiv zu inszenieren. Also Surround, Audio, Video, Mehrspur, Schauspiel, Tanz. Es wird viel aufgefahren. Konnten Sie dadurch wirklich in diese Umgebung, in diese Geschichte anders eintauchen als normalerweise?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich in die Geschichte eintauchen kann. Dafür ist sie auch sehr kompliziert erzählt, wie ich schon gesagt habe, mit diesen vielen mythologischen Figuren. Aber es ist ein sehr beeindruckender atmosphärischer Raum geschaffen worden. Und da wird wirklich viel geboten, also Videoprojektionen, die Musik, der Tanz. Dann wird es auch nochmal besonders aufregend, weil man Schlafmasken aufgesetzt bekommt und dann also ohne selber etwas zu sehen durch das Gebäude, also aus dem Pferd hinausgeführt wird. Da muss man dann spätestens wirklich sagen, okay, ich gebe mich in die Hände dieser Produktion, die übrigens von Hiroko Tanahashi und Max Schumacher künstlerisch geleitet wurde. Das ist ästhetisch wirklich beeindruckend, aber in die Geschichte so richtig tief hinein versetzt hat es mich eigentlich nicht.
Dabei war es ja eine Aufführung, die durchaus den Anspruch hat, diesen alten Mythos ins Hier und Jetzt zu übertragen, auf die Gegenwart zu beziehen. Das Thema des Krieges ist da ganz präsent bei diesem Kampf, auch um Wahrheit, die dieses Pferd ja immer widerspiegelt. Konnten Sie da Bezüge zum Hier und Jetzt dann tatsächlich feststellen oder war das eher in der Ankündigung?
Also in der Ankündigung klang es, als würde es stärker auf die Gegenwart bezogen werden, als es jetzt tatsächlich der Fall war. Aber es gibt natürlich Elemente, die was mit der Gegenwart zu tun haben. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, wer eigentlich am Ende wirklich der Sieger ist und ob man diesen Geschichten der Sieger über die Besiegten wirklich glauben kann. Da gibt es also den Clou an diesem Abend, dass das eigentlich auf den Kopf gestellt wird. Und es gibt Momente, die auch übrigens in diesem Song angeklungen sind, in denen wir gerade schon reinhören konnten, wo auch die Frage gestellt wird, wie kommt ihr aus dem Krieg zurück? Was hat dieser Krieg, was hat diese Gewalt mit euch, die ihr da gekämpft habt, gemacht? Wie könnt ihr wieder mit euren Familien ein normales Leben führen? Und da wird gesagt, das könnt ihr nicht, das wird nicht funktionieren. Das sind Momente, die was Überzeitliches haben. Aber ich habe tatsächlich in diesem Holzpferd gesessen und gedacht, hier gäbe es unglaublich viele Möglichkeiten. Bei diesen atmosphärisch interessanten Momenten, die da permanent geschaffen wurden, hätte man natürlich diese historische Erzählung mal durchbrechen können. Man hätte Bilder, Geschichten, Töne, Elemente aus zeitgenössischen Kriegen, die uns ja gerade sehr stark beschäftigen, mit hineinnehmen können, um dem Ganzen vielleicht doch noch ein etwas jetzt zeitrelevanteres Gewicht zu verleihen. Das hat mir gefehlt, auch wenn es ein bisschen unfair ist, weil ich glaube, dass diese Produktion das nie wirklich im Sinn hatte. Und man kann sich ja seine eigenen Assoziationen machen, so wie ich sie mir auch gemacht habe. Und diese sehr zum Teil beklemmende und faszinierende Örtlichkeit, das ist schon eine faszinierende Angelegenheit, die den Besuch auch dann am Ende durchaus lohnt.
André Mumot war das im Gespräch hier bei Fazit mit seinen Eindrücken aus Trojan Horse. Es gibt noch weitere Aufführungstermine Anfang des neuen Jahres in Potsdam und Ende Januar 2025 ist Trojan Horse dann auch nochmal im Pathos Theater in München zu sehen.
Also die Aufführung, die mir wirklich am stärksten und auch enthusiastischsten in Erinnerung ist, ist schon fast ein Jahr her. Das war die Premiere des William Forsythe Ballettabends am Staatsballett Berlin. Das war wirklich der Höhepunkt des Jahres. Drei fantastische Choreografien aus verschiedenen Schaffensphasen von William Forsythe, der ja auch gemeinhin und völlig zu Recht als King of Ballet bezeichnet wird. Ganz wunderbar, geradezu makellos getanzt vom Staatsballett Berlin. Das wird ja seit der Spielzeit 23/24 von Christian Spuck geleitet und der hat jetzt in diesem Jahr, muss ich sagen, auch wirklich schon seine tolle Führung gezeigt, ganz positive Repertoire entwickelt mit dem Forsythe-Abend als vorläufigem Höhepunkt und er ist eben dabei, dieses wunderbare junge Ensemble zu etablieren, die sind technisch brillant, die sind neugierig und offen, begierig auch, also zu Recht ist das Ensemble zur Kompanie des Jahres erklärt worden, wobei, auch das muss man jetzt nennen, auch das Stuttgarter Ballett leistet hervorragende Arbeit und am Hamburg Ballett hat in dieser Spielzeit Demis Volpi übernommen, nach 51 Jahren John Neumeier und ist ebenfalls dabei, neben der Repertoirepflege die Company neu aufzustellen. Also das sind drei wirklich positive Beispiele aus der Welt des Balletts.
Ja, bei einem Tanzjahresrückblick darf es natürlich nicht fehlen, auch nach Wuppertal zu schauen. Da hat der französische Choreograf Boris Charmatz ja schon in der letzten Spielzeit die Direktion des Tanztheaters Wuppertal übernommen. 14 Jahre nach dem Tod von Pina Bausch war das damals. Große Aufgaben standen ihm bevor. Einerseits natürlich das Erbe Pina Bauschs zu bewahren, aber auch eine gegenwärtige Perspektive darauf zu entwickeln. Und es gab auch auf der strukturellen Ebene immer wieder Streitereien zwischen der Leitungsebene und der Stadt Wuppertal beispielsweise. Was konnte Charmatz in 2024 erreichen?
Also er hat auf jeden Fall die Gemüter beruhigt. Er kommt, wie Sie es gesagt haben, aus Frankreich und es war von Beginn an sein Ziel, Deutschland und Frankreich tänzerisch, choreografisch stärker zu verzahnen. Er hat in Frankreich keine eigene Company, ich würde eher sagen eine Art Netzwerk, Terrain heißt es, Netzwerk aus verschiedenen KünstlerInnen und die sind inzwischen mit dem Tanztheater Wuppertal in ganz enger Verbindung und im Austausch. In diesem Jahr war er darüber hinaus auch noch Artist Complice beim Festival in Avignon, da hat er dadurch das Tanztheater Wuppertal auch zu einer anderen Sichtbarkeit nochmal in Frankreich gebracht. Er hat im September ein großes Community-Projekt mit 200 Beteiligten in Wuppertal rausgebracht, wo die Menschen gemeinsam tanzend auf die Straßen gegangen sind. Also auch dafür steht Boris Charmatz ein bisschen so rauszugehen aus den Bühnenräumen rein in die Städte. Und es gab zwei Wiederaufnahmen von Pina Bausch selbst, Viktor und Kontakthof. Also ein wirklich aktives Jahr für das Tanztheater Wuppertal.
Ja, 2024 steht für die Kulturbranche und insbesondere natürlich auch für die freie Szene, aber auch ein Jahr, das von großen drohenden Sparplänen und damit einer unsicheren Zukunft auch geprägt ist. Der Berliner Senat hat seinen Sparhaushalt verabschiedet, auch Köln oder München sind betroffen. Inwiefern betreffen diese Kürzungen schon jetzt die Tanzszene?
Ja, die drastischsten und auch jüngsten Beispiele an Radikalkürzungen kommen aus Berlin. Da hat der Senat ja gerade beschlossen, dass in der Kultur 130 Millionen Euro im nächsten Jahr eingespart werden müssen. Und natürlich ist der Tanz da auch betroffen. Sascha Weitz, Berlins bekannteste Choreografin, bekommt 200.000 Euro weniger. Und ich kann wirklich die Beispiele jetzt nur auszugsweise bringen. Also das Junge Tanzhaus sollte in Neukölln einen eigenen Ort bekommen. Und drei Tage, nachdem diese Nachricht raus war, dass sie die Ausschreibung gewonnen haben, ist das Ganze komplett weggekürzt worden. Also absurder geht's eigentlich nicht. Die Existenz der ganzen freien Tanzszene steht im Grunde auf der Kippe mit den Kürzungen. Und da haben sich zum Beispiel gerade 200 ChoreografInnen symbolisch zu einem Freelance-Dance-Ensemble zusammengetan, um auch dafür mehr Sichtbarkeit zu erzeugen. Drastische Kürzungen gibt's aber auch in NRW. Die Tanzmesse NRW, die wirklich seit Jahrzehnten ein ganz, ganz wichtiger Sammelpunkt ist, die, wenn es so weitergeht, kann im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden. Es gibt einen anderen Fall aus Süddeutschland, nur stellvertretend für viele andere. Edan Gorlicki hat in Heidelberg jahrelang hervorragende auch Community-Arbeit gemacht, künstlerische Arbeit und Community-Dance verbunden. Mit einem Mal sind die Zuwendungen weg aus Spargründen. Verträge sind aber geschlossen, Räume sind angemietet. Also die Künstler gehen auch oft in ein hohes Risiko. Und so könnte man die Liste ewig weiter fortsetzen. Allerdings nicht nur in Deutschland, sondern auch beim Royal Ballet in Birmingham 100% gekürzt. Frankreich kürzt auch die Tanzschaffenden. Also es ist überall prekär.
Was hören Sie denn in Gesprächen mit den Tanzschaffenden? Wie bereiten die sich auf 2025 vor?
Ja, alle sind auf jeden Fall in Sorge. Das ist ganz klar. Da gibt es jetzt überhaupt nichts dran zu deuten. Ich beobachte aber auch, und das ist etwas, was mich immer wieder, was mich hoffnungsvoll stimmt, es gibt eine große Solidarität und es gibt, ja, ich würde mal sagen, ein hohes gesellschaftliches Bewusstsein, wie man mit der eigenen Arbeit gesellschaftlich wirksam werden kann und sollte. Und auch dafür zu kämpfen und sich auch zusammenzutun, das finde ich doch, also gerade insbesondere in der freien Tanzszene, ein hohes Gut. Insofern muss ich sagen, bin ich auch wiederum hoffnungsvoll, dass diese Zeit überstanden werden kann. Aber es ist auch total klar, was jetzt wegfällt durch die Kürzungen, wird so schnell nicht wieder aufgebaut werden können.
Vielen Dank, Elisabeth Nehring, für diesen Rückblick auf das Tanzjahr 2024.
Gerne.
Ja, und so ganz ist es ja auch noch nicht vorbei. Eine der allerletzten Uraufführungen des Jahres findet morgen im Berliner Radialsystem statt. A Mask for the Multiverse heißt die Performance von Labor Gras und dem Ensemble Continuum. Und frische Eindrücke aus der Premiere gibt es dann morgen von Elisabeth Nehring wieder hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Wir schauen heute Abend nicht nur auf das Tanzjahr 2024, denn alle zwei Wochen geht's hier auch um neue Serien. Für deutschsprachige Produktion war es ein auffällig starkes Jahr, egal ob bei den Bezahlanbietern oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Anna Wollner über deutsche Serienhighlights und ein paar Ausrutscher.
Es ist nicht nur die erfolgreichste deutsche Serie, es ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt im international durchwachsenen Serienjahr 2024. Amazon Prime Videos Hochglanzproduktion Maxton Hall.
Es ist nicht einfach eine Schule, es ist eine der Schulen. Ich habe Monate am Schreibtisch verbracht, um mich für das Stipendium zu qualifizieren. Das gilt natürlich für die wenigsten hier. Britischer Hochadel, Sohn des Trainers von Manchester United, Cousine des Emirs von Dubai. Sie sind alle hier. Außer Geld und Einfluss haben meine Mitschüler noch eine Sache gemeinsam. Ich bin für sie unsichtbar.
Eine Hochglanzserie mit äußerst attraktiven Figuren, besetzt mit Damian Hardung und Harriet Herbin-Mutten. Ein Setting irgendwo zwischen Saltburn und Hogwarts. Ein Privat-Elite-Internat, reicher Schnösel trifft auf graue Maus. Jede Menge 50 Shades of Grey-Vibes. Staffel 2 ist gerade abgedreht. Der feuchte Traum pubertierender und Serienmacher. Bleiben wir kurz bei Amazon. Das Erfolgsduo Philipp Käsbohrer und Matthias Moormann, bekannt für How to Sell Drugs Online Fast, hat ein anderes Erfolgsduo vor der Kamera wieder vereint. Anke Engelke und Bastian Pastewka. Beide haben mit der kurzweiligen Kleinstadt-Romcom perfekt verpasst, ein Einod für Singles in der Lebensmitte geschaffen. Zwei Endvierziger, die wie füreinander bestimmt sind, absolut normal, absolut durchschnittlich, die sich dummerweise nicht kennen und eben 7 Folgen lang immer knapp verpassen.
Denn hier so scheiße?
Kein Schenkelklopferhumor, sondern eine smarte und subtile Romanze. Alles andere als subtil, aber genauso provinziell ist Apple TV Plus erste deutsche Eigenproduktion mit dem englischen Titel Where's Wanda. Nein, hier geht es um keinen Fisch, sondern um eine verschwundene Teenagerin.
Wanda würde nie einfach abhauen, einfach so, bis wir handfeste Beweise haben.
Sie wurde entführt.
Was, wenn wir die nicht finden, müssen wir einfach.
Der deutscheste aller Casts um Heike Makatsch und Axel Stein versucht das Verschwinden der Tochter aufzuklären. Deutsche Gemütlichkeit trifft auf Desperate Housewives. Deutsche Achtsamkeit trifft auf Mafia. Das gibt es in der Netflix-Bestseller-Adaption Achtsam Morden mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Die Macher vom Erfolgshit Liebes Kind lassen mit viel schwarzem Humor einen jungen Anwalt seinen wichtigsten Mandanten entsorgen für eine bessere Work-Life-Balance.
Achtsamkeit? Dein Ernst?
Ich fand das total scheiße.
Der Atem ist das zentrale Werkzeug der Achtsamkeit. Sie blenden alles aus, was nicht mit dem Hier und Jetzt zu tun hat.
Und damit verändere ich die ganzen Arschlöcher um mich herum, ja?
Und wo ist der Mut? Wo ist das Außergewöhnliche, das Visionäre? Bei den Öffentlich-Rechtlichen. Nichts anderes als das jüdische Sopranos wollte Serienschöpfer David Hadder mit Die Zweiflers präsentieren. Und das ist ihm gelungen. Ein 6-teiliges Familienporträt über eine jüdische Familie, die ein Delikatessenimperium aufgebaut hat. Hadder zeigt die Ambivalenz jüdischen Selbstverständnisses in Deutschland mal tragisch, mal komisch, aber immer auf den Punkt. ZDF Neo wiederum präsentierte mit Push eine quasi-dokumentarische Krankenhausserie, in der Hebammen im Mittelpunkt stehen. Eine Welt im Ausnahmezustand. 6 Folgen, die relativ tabufrei von Geburten, Klinikalltag und Wochenbett erzählen.
Die Damenaht ist geschwollen. Ich schau mal nach der Gebärmutter. Die steht schon noch ein bisschen hoch.
Um Klinikalter geht es auch in Hungry von Zoe Magdalena, eine ZDF-Neo-Insta-Serie über eine junge Frau, die gegen ihren Willen von der eigenen Mutter in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wird.
Ich bin in meinem eigenen Leben nur Nebenfigur. Wäre mein Leben ein Horrorfilm, ich bin die Schwarze, die nach Minute 2 stirbt.
In den kurzweiligen Episoden geht es um das Seelenleben der jungen Patienten und Patientinnen mit den unterschiedlichsten Diagnosen. Nicht von oben herab, sondern aus der Sicht der Betroffenen. Eine Serie schnell und roh und mit einem sarkastischen Unterton. Cleverer Galgenhumor. Den gibt es auch in Schwarze Früchte aus der ARD-Mediathek. Eine Diskurserweiterung, eine Serie, die queere und schwarze Lebensrealitäten in den Blick nimmt. Schwarze Früchte ist mal unangenehm, mal peinlich, mal auf den Punkt authentisch und genau beobachtet. Entlarvend, mit Tiefgang. Nicht nur das Beste, was es in diesem Jahr in der ARD-Mediathek gab, sondern auf dem gesamten deutschen Serienmarkt.
Anna Wollner über das Serienjahr 2024. Ganz unterschiedliche Ansichten zur Serie Schwarze Früchte hören Sie auch im Vollbild-Serienquartett vom 24. November. Die Folge finden Sie unter anderem in der DLF-Audiothek.
Was mir heilig ist.
Bei der ARD-Serie Schwarze Früchte bleiben wir auch jetzt mit Lamine Leroy Jibba. In der Serie spielt er den Hauptdarsteller. Lalo ist Mitte 20, schwarz und queer und steckt voll im Chaos des Lebens eines jungen Erwachsenen. Die Geschichte der Serie beginnt damit, dass er der von Judith Engel gespielten Mutter seines Partners vorgestellt wird. Jibba hat aber nicht nur als Schauspieler mitgewirkt in Schwarze Früchte, er war auch Hauptautor und Showrunner. Und mit Blues in Schwarz-Weiß hat er außerdem Ende November sein Regiedebüt am Maxim Gorki Theater in Berlin gegeben. Was hat für ihn Bedeutung? Was ist ihm heilig?
Was mir heilig ist, sind Verbindungen zu anderen Menschen. Ich finde, heilig ist voll das große Wort und auch verbunden mit den Worten wichtig und wertvoll. Natürlich zu meiner Familie und Freundinnen, aber auch, glaube ich, einfach grundsätzlich zu anderen Menschen und habe da irgendwie viel drüber nachgedacht, auch was das bedeutet, auch den Beruf, den ich habe, besonders auch als Schauspieler und auch das schon so lange mache. Ich spiele auch schon seit meiner Kindheit und ich habe das Gefühl, eine Figur zu spielen, die man nicht kennt, die fiktiv ist und trotzdem so nah an sich ranholt. Das ist was ganz Besonderes und dass diese Figur dann irgendwas mit anderen Menschen macht, das ist etwas, was man, glaube ich, gar nicht so ganz beschreiben kann, was da passiert. Und ich glaube, dieses Nicht-Beschreibbare ist vielleicht auch verbunden mit dem Wort heilig oder so, weil man es nicht richtig greifen kann. Im guten Moment, wenn es funktioniert, ist man dann in diesen Momenten, in denen man spielt und mit einer anderen Person spielt, die Impulse hat und Ideen hat und Dinge tut und sagt, die einen als Figur nahe gehen.
Hallo, entschuldige, dass ich das jetzt so sagen muss, aber könntest du bitte deine Schuhe ausziehen?
Mhm. In den Momenten ist es dann real. Und ich glaube, dieser, so magische Moment, das ist, glaube ich, warum viele von uns, also schauspielende Leute, diesen Job machen.
Oder lässt du die sonst immer an?
Eigentlich nicht. Also ich hätte sie jetzt gleich ausgezogen, aber wir standen hier gerade noch so,
ach so,
beim Eingang deshalb.
Dann ist ja gut.
Grundsätzlich ist Schauspiel auch so eine radikale Empathie. Ich glaube, wenn man wirklich eine Figur wirklich verkörpern will, muss man die so nah an sich ranholen. Und man muss nicht alles, was sie macht, toll finden, aber man muss sie verstehen und hinter ihr stehen, voll und ganz.
Für einen Moment dachte ich so, oh nein, der will jetzt wirklich seine Schuhe anlassen, aber das wolltest du gar nicht.
Ja, ich glaube auch so, sich unangenehm fühlen oder irgendwie zu cringen, wenn man etwas schaut, hat ja auch, glaube ich, was damit zu tun, dass man sich selber reflektiert.
Das ist jetzt fast schon gruselig irgendwie.
Ich glaube, es macht halt ein Publikum voll aktiv, weil es so zurückgeworfen wird, vielleicht an eigene Erinnerungen. Und dann eine Figur zu haben, die vielleicht auch immer genau den Schritt macht in die Richtung, die man vielleicht nicht machen sollte. Ja, ich glaube, das macht dann was mit so einem Publikum. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Sachen in unserem Zusammenleben mit anderen Leuten, dass uns immer wieder klar wird, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und ich glaube, besonders gerade in der Zeit, in der es so viel Abgrenzung gibt und so viel auch Hass und Gewalt und auch Verunmenschlichung von Personen, ist es umso wichtiger, darin zu denken, dass wir alle miteinander verbunden sind.
Sch- Schauspieler und Regisseur Lamin Leroy-Jibber mit dem Was ihm heilig ist. Morgen hören wir in dieser Reihe den Autor von Zauberberg 2, Schriftsteller Heinz Strunk.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« der Psychologin Stefanie Stahl ist seit 2015 auf dem Markt und seitdem 3,2 Millionen Mal verkauft worden. Der Titel gilt als Klassiker im Sachbuchsegment und hat jetzt einen weiteren Rekord geholt. Die Autorin hat es mit ihrem psychologischen Ratgeber zum 8. Mal in Folge auf Platz 1 einer Jahresbestsellerliste geschafft. Das teilte der Kailasch Verlag in München mit. Die Daten beziehen sich auf die Jahresbestsellererhebung des Fachmagazins Buchreport, das die Listen im Auftrag des Nachrichtenmagazins Der Spiegel ermittelt. Stahl ist die einzige Autorin, die mit dem gleichen Titel 8 Jahre hintereinander an der Spitze der Jahresbestsellerliste Paperback-Sachbuch stehe, heißt es weiter. In dem Ratgeberbuch setzt sich die Autorin mit kindlichen Prägungen auseinander und gibt Tipps zur Aufarbeitung von Kindheitserfahrungen. Im nächsten Jahr soll zum 10-Jährigen eine Jubiläumsausgabe erscheinen, kündigte der Verlag an. Das Kunstfest Weimar bekommt 2026 eine neue Leitung und damit auch eine neue Ausrichtung. Das neue Leitungsduo besteht aus den Theatermacherinnen Katharina Germe und Juliane Hahn und will verstärkt junge Menschen ansprechen. Das neue und junge Publikum soll besonders aus Gesellschaftsgruppen erschlossen werden, die nicht zu den regelmäßigen Oper- oder Tanztheaterbesuchern zählen. Dafür will das Duo gemeinsam mit internationalen Kunstschaffenden lokale Allianzen schmieden, die auch über Weimar hinausgehen. Jede Festivalausgabe soll zudem eine Partnerregion in Thüringen haben. Das Kunstfest Weimar ist Thüringens größtes und bekanntestes Festival für zeitgenössische Künste. Die Romeo und Julia-Schauspielerin Olivia Hussey ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, starb sie gestern mit 73 Jahren. Als 15-Jährige hatte Hussey an der Seite von Leonard Whiting die Rolle Julia in der 1968 veröffentlichten Fassung von Romeo und Julia des italienischen Regisseurs Franco Zeffirelli gespielt. 2023 verklagten Hussey und Whiting die Filmproduktionsfirma Paramount Pictures wegen einer Nacktszene in dem Film auf Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Die Klage wurde von einem Gericht später abgewiesen. Hussey und Whiting waren für ihre Rollen in Romeo und Julia mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden.
Fazit:
KI und die Zukunft der Kunst.
Dem düsteren Raben und der zerzausten Katze in Michael Endes Kinderbuch Wunschpunsch, einem Schulbus in Sascha Stanischits Kinderbuch Wolf, einem bunten Tortenstück auf einer Briefmarke und vielen, vielen Dingen mehr hat Regina Kehn Leben eingehaucht. Seit über 25 Jahren arbeitet die Hamburger Illustratorin an Bilderbüchern, Titelgestaltung und Innenillustrationen, Briefmarken, Holz- und Linoldrucken. Und sie schreibt auch eigene Texte. Aber generative künstliche Intelligenz verändert auch die Illustrationsbranche und ihren Beruf. Über die Auswirkungen habe ich heute Abend vor der Sendung mit ihr gesprochen. Hallo Frau Kehn.
Hallo.
Nutzen Sie KI in Ihrer Arbeit als Illustratorin?
Nein, gar nicht. Auch nicht zur Recherche, gar nicht.
Warum?
Also warum ich es nicht benutze, weil ich das nicht für ein gutes Werkzeug halte, in dem Sinne, dass ich zur Recherche mir alles, was sonst an Bilddateien im Netz sowieso verfügbar ist, reicht und ich auch möglichst versuche, möglichst nah an die Schauplätze ranzugehen. Also idealerweise, wenn ich da sein könnte, wäre das das Beste und Höchste. Das ist oft nicht möglich. Also es ist denn schon oft was über die Bildersuche bei Google, aber ich brauche keine KI. Ich habe noch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, irgendwas über die KI zu recherchieren auch.
Es gibt diesen Begriff der Wonder Panic. Medienphilosoph Alan Watman bezeichnet damit diese zwei Extreme, die entstehen, wenn wir eben mit künstlicher Intelligenz umgehen. Da ist dann einmal die Euphorie über den technischen Fortschritt und auf der anderen Seite die Panik und Sorge, der Mensch könne bald von der Maschine beherrscht werden. Würden Sie sagen, dass Sie sich mit einem dieser Gefühle identifizieren können?
Nicht von der Beherrschung der Maschine, aber ich fühle mich von der Maschine heute schon bestohlen in dem Sinne, weil diese Maschinen ja trainiert worden sind mit den Ideen von mir und vieler Kolleginnen. Die Bildgeneratoren bauen ja auf den Werken, die im Internet zu sehen sind von uns allen. Und dementsprechend wird die KI trainiert, ohne dass wir das wussten, ohne dass wir je unser Einverständnis gegeben haben. Insofern beherrscht die Maschine mich insofern, dass sie mich bestohlen hat, ohne dass ich das erst so Stück für Stück überhaupt bemerkt habe und jetzt etwas in der Welt ist, wo ich noch nicht mal irgendwie sozusagen ein Gegenüber habe, mich zu beklagen oder das zu erstreiten juristisch.
Wie konnten Sie das denn feststellen, dass da Bilder von Ihnen in KI-Datensätze gelangt sind?
Es gibt eine Internetseite, die heißt Have I Been Trained? Und da kann man seinen Namen eingeben. Und ich weiß noch nicht, kann jetzt nicht wirklich verifizieren, wie verlässlich das ist. Aber da kommen viele Bilder gleich zu sehen, die von mir stammen und die angeblich benutzt worden sind.
Mhm. KI ist also da auch in der Illustrationsbranche. Wenn Sie da jetzt im Großen mal draufschauen, was glauben Sie, welche Rolle spielt KI in Ihrer Wahrnehmung aktuell in der Illustrationswelt?
Also im Moment ist es so, dass die Branche da mit großen gespitzten Ohren und großen Augen draufschaut und dass es auch viele Verlage gibt, die sich selbst verpflichten, keine KI-Bilder einzusetzen. Es geht hauptsächlich, glaube ich, um Covergestaltung, weil KI zum Beispiel noch keine konsistenten Reihenfiguren entwickeln kann. Aber es ist so, dass ich denke, das wird kommen. Und wir fürchten einfach um unsere Arbeit. Also jetzt im Moment ist es kenntlich, es gibt irgendwie eine große Diskussion, es gibt auch eine gewisse Abscheu dagegen. Aber diese Instrumente sind in der Welt, werden benutzt. Und ich denke, das ist eine Frage der Zeit, bis die KI einsickert.
Sie sagen, es gibt noch keine konstanten Reihenfiguren. Was bedeutet das genau in Bezug auf die Illustration?
Also oft werden bei Kinderbüchern in Illustrationen gefertigt, wo die Illustrationsreihen quasi wie so ein Film mit dem Text mitlaufen. Und da gibt es natürlich irgendwie beispielsweise Pippi Langstrumpf, die natürlich in jedem Bild klar erkenntlich sein muss. Und die KI baut sozusagen oder mixt nach jedem Prompt neue Bilder zusammen. Und jedes Mal sieht diese Figur anders aus. Also noch ist es so. Ich denke, das ist eine technische Frage. Irgendwann wird es nicht mehr so sein. Aber im Moment ist es so, dass noch keine Reihenfigur über 20 Illustrationen gleich ausschaut, die mal sitzt, mal steht, mal schläft, mal durch die Gegend läuft, mal auf dem Fahrrad zu sehen ist. Also das können wir Illustratorinnen im Moment nur alleine zeigen. Also noch ist es so.
Was befürchten Sie denn in der Zukunft dann für Ihren Beruf der Illustratorin?
Wenn wir jetzt von diesem heutigen technischen Stand ausgehen, werden ganz gewiss ganz viele Covergestaltungen von der KI übernommen werden. Also da, wo man sowieso nur ein einmaliges Bild braucht, irgendwie gerade vielleicht in Verlagen, die finanziell sehr unter Druck sind, vielleicht werden die sich fragen, irgendwie, warum muss ich überhaupt noch für mehrere hundert Euro oder 1.000 Euro irgendjemand bezahlen, wenn ich nicht selbst irgendwie schnell das irgendwie in die KI einfüttern kann, was ich dort auf dem Titel brauche.
Haben Sie diese Erfahrung auch schon konkret gemacht, dass Aufträge vielleicht weggebrochen sind, weil die KI günstiger war?
Nein, beziehungsweise ich habe es nicht erlebt, aber vielleicht weiß ich es gar nicht, aber ich glaube es irgendwie in meinem Fall nicht. Also was ich auch einfach befürchte ist, dass Illustratorinnen viel weniger Zeit haben, überhaupt sich zu entwickeln, weil natürlich die technischen Entwicklungen jetzt so schnell sind und auch die Ergebnisse so schnell sind. Letztlich ist es ja so, dass jeder Künstler auch irgendwie ein Leben braucht, immer wieder so seine kulturellen Techniken, seine Ausdrucksweisen, seinen Stil, seine Formen, seine Sprache zu finden. Und wie soll das möglich sein, wenn innerhalb von Sekunden irgendwas Markttaugliches schnell irgendwie einer Maschine ausgespuckt wird? Ich denke schon, dass es eine große Sensibilität in den Verlagen gibt, also auch Menschen, die Qualität sehen oder von Menschen gemachte Qualität vielleicht unterscheiden von der Maschine noch. Also oft ist es jetzt auch der Stil von der KI, oft auch sieht man, dass das nur eine KI gemacht hat. Aber die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten sind ja durchaus vorhanden und das Urheberrecht ist mittlerweile total ungeklärt.
Was müsste sich denn in Bezug auf das Urheberrecht ändern, um KünstlerInnen in Zeiten von KI auch besser zu schützen im Illustrationsbereich?
Also erstmal das, was passiert ist, also so dieser Ideenklau, der ist ja überhaupt nirgendwo honoriert worden. Oder ich wüsste, es ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, ein Modell zu liefern, wie sowas passieren kann. Aber die KI klaut die Ideen und klaut später unsere Jobs. Und dieses aussaugende Moment, irgendwie ohne da ein Gegengewicht in irgendeiner Weise zu haben, also auch nicht finanzieller Natur, das ist schon, ja, also einfach auch schockierend. Nun gibt es so Verbände wie die Verwertungsgesellschaft Bild Kunst, die sicherlich im Moment dabei ist, sich zu überlegen, wie man in irgendeiner Form eine Honorierung, ja, wie die ausschauen könnte. Dann gibt es Prozesse in den USA, die laufen. Getty klagt ja gegen eine große künstliche Intelligenz Firma und so weiter, aber diese Prozesse sind halt alle im Gange und ich denke schon, dass es darum geht, erstmal, dass sowas nicht einfach umsonst weggestohlen wird und dann ist es halt einfach in der Welt, ja, Pech gehabt, wir brauchen euch nicht mehr. Und es geht ja jetzt schon auch darum, dass künstlich generierte Bilder gekennzeichnet werden müssen.
Also das Urheberrecht eben als wichtige Stellschraube. Aber ich möchte nochmal auf die Verlage eingehen, wo Sie ja auch gerade gesagt haben, dass es da schon ein Problembewusstsein gibt. Das hat mich an einen Satz des Künstlers und Schriftstellers Wladimir Alexejew erinnert. Der hat nämlich in Bezug auf KI gesagt, Angst müsse man nicht vor der KI haben, sondern vor den Menschen, die sie benutzen würden. Was glauben Sie, welchen Umgang müsste die Illustrationsbranche mit KI zukünftig finden?
Ja, es geht irgendwie um die Frage, ob wir Kunst und Geschichten, ob wir Literatur, ob wir Musik von Maschinen gemacht konsumieren wollen oder ob wir sowas wie die Seele eines Menschen und das Tun und das ganze Wesen der Menschen nicht auch brauchen und ob sich das nicht irgendwie widerspiegelt. Ich glaube, es gibt wirklich ganz viele dringende Fragen, die wir schnell in Diskursen aushandeln müssen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Fragt normalerweise die Taz in jeder Montagsausgabe. In dieser jedoch lautete die Einstiegsfrage: Herr Küppersbusch, was war schlecht dieses Jahr? Recht haben hat wesentlich besser funktioniert als Recht handeln, antwortete Friedrich Küppersbusch. Vor Eskalation durch Rechthaberei graut so manchem bei Familientreffen in der Weihnachtszeit. Was tun mit dem rassistischen Onkel unterm Weihnachtsbaum? Fragte Nele Polacek in der Zeit und setzte, teils gestützt durch wissenschaftliche Erkenntnisse, auf Empathie und mehr als Empathie. Faschisten hören auf, Faschisten zu sein, wenn sie sich in Antifaschisten verlieben. Zugegeben, auf Familienfesten ist mit rechten Schlafen keine ideale Strategie, trotzdem geht da was. Denn tatsächlich ähneln Gespräche, die zu einer solchen Meinungsänderung führen, dem Flirten eher als dem Streiten, schrieb Polacek. Es geht darum, dem anderen die soziale Geborgenheit zu geben, damit er die eigene Position überhaupt hinterfragen kann. In diesem Sinne nannte Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung Weihnachten und Silvester die eigentlich demokratische Periode. Doch wie lässt sich feiern angesichts der Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt? Wer dem Anschlag entkommen ist, wer in Magdeburg im Rettungseinsatz war, wer den Mann sah, der sich über seine tote Ehefrau gelegt hatte, dem wird an Weihnachten nicht so fremd sein wie O du Fröhliche, schrieb Detlef Esslinger in der Süddeutschen und fügte hinzu, die Gedankenwelt von Taleb al-A scheint zu krude zu sein, um irgendjemand anderem außer ihm selbst Verantwortung zuzuweisen. Ulf Poschert von der Welt allerdings zeigte mit dem Finger auf die Grünen, seinen Lieblingsgegner. Für den Anschlag von Magdeburg, suggerierte Poschert, seien die Grünen mitverantwortlich. Besonders Vizekanzler Robert Habeck. Denn der habe auf beleidigende Äußerungen im Netz wie Schwachkopf, also letztlich Lappalien, mit Klagen reagiert und auf diese Weise, so Poscherts abenteuerliche These, dazu beigetragen, dass Polizei und Justiz nicht mehr genügend Kapazitäten hatten, um Weihnachtsmärkte besser zu schützen und den Täter von Magdeburg schon vor seiner Tat als realen Gefährder auszumachen. Zynisch könnte man sagen, schrieb Poschert in der Welt, das entsetzliche Attentat von Magdeburg hätte verhindert werden können, wenn der Täter vorher einmal den Vizekanzler Schwachkopf genannt hätte. Mit der Feststellung, irgendwer hätte Taleb al-As Radikalisierung erkennen und einschreiten müssen, sollte man vorsichtig sein, urteilte dagegen Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen. Denn der Täter, Islamkritiker aus Saudi-Arabien, AfD-Sympathisant, Arzt in Ostdeutschland, passe in kein Raster. Das störe aber die Lügenerzähler im Netz überhaupt nicht. Wenn schon kein Islamist, dann muss zur Erklärung die Herkunft des Täters reichen, so Hahnfeld. Und weiter? Das Böse braucht ein Gesicht, es braucht einen Namen und eine Adresse. Wie diese lautet, wissen die Fake-News-Macher schon im Vorhinein. Der Staat ist schuld, die Demokratie, der politische Gegner. Je mehr Ideologie im Spiel ist, je gefestigter Doktrin und Feindbilder, desto weniger zählen die Fakten, desto eindeutiger fällt das Urteil aus. Apropos Ideologie. Viele Menschen seien der Meinung, die ideologisch Verblendeten seien immer die anderen, sagte die Philosophin Svenja Flasspöhler im Gespräch mit dem Freitag. Es gibt da dieses schöne Bild von dem britischen Literaturtheoretiker Terry Eagleton. Der vergleicht Ideologie mit Mundgeruch. Die Schwierigkeit ist, den Mundgeruch auch bei sich selbst zu riechen. Das ist das Problem. Mundgeruch haben immer nur die anderen. Das wären mal sinnvolle Erfindungen. Tracker für eigenen Mundgeruch und eigene ideologische Verblendung. Der Journalist und Schriftsteller Jonathan Guggenberger wünscht sich für 2025 allerdings einen anderen Tracker, einen, der Drama-Kings in der Politik erkennt und dann Alarm schlägt. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stellt sich Guggenberger sogar schon einen Werbespot für das noch zu erfindende Gerät vor. Mimimi, mimimi, klingt es schrill aus dem kleinen Lautsprecher im Wohnzimmer von Werner K. aus Bottrop. Drama King erkannt, hört er die freundliche Stimme einer älteren Frau sagen. Über den Flatscreen vor ihm flimmert eine Nahaufnahme des schweißüberströmten Gesichts von Ex-Finanzminister Christian Lindner. Der öffnet gerade seinen Mund, will erneut ansetzen, um auf die Frage der Moderatorin zu antworten. Da tönt es wieder aus dem Lautsprecher. Mimimi, mimimi, Drama King erkannt. Imaginiert Guggenberger weiter in der FAS die Werbung für den sehr speziellen Tracker. Einige Sekunden lang starrt Werner K. das zylinderförmige Gerät auf seinem Wohnzimmertisch an. Seine Augenbrauen zittern nervös. Dann schaltet er den Fernseher ab. Schnitt, Schwarzblende. Und angeflogen kommt ein violetter Schriftzug. Der Drama King Tracker. Out now.
Das war die Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut.